Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Halb voll.
Theorie oder Praxis?
Theorie.
Berlin, Graz oder Zürich?
Berlin.
Angelika Hinterbrandner bewegt sich zwischen Architektur, Forschung, Lehre und Kommunikation. Immer mit dem Ziel, neue Perspektiven auf Wohnen, Stadtentwicklung und gebaute Umwelt zu eröffnen. Ihre Arbeit beschäftigt sich mit den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des Wohnens, den Auswirkungen der Klimakrise auf die gebaute Umwelt und der Frage, wie wir Wohnen sozial und klimagerecht gestalten können. Angelika ist seit 2019 Mitherausgeberin von Contextor und hat unter anderem mit ArchPlus zu Themen wie Bodenpolitik und neoliberaler Stadt gearbeitet und mit Brandenhuber den Deutschen Pavillon in Venedig während der Architekturbiennale 2021 bespielt. Von 2021 bis 2024 lehrte sie an der ETH Zürich. Aktuell arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag mit dem Schwerpunkt Baupolitik. Wie sie diese unterschiedlichen Perspektiven unter einen Hut bringt und ob ihr Tag mehr als 24 Stunden hat, darüber sprechen wir, Dr. Uwe Bresan und Eva Herrmann, heute mit Angelika Hinterbrandner im Jung Talks Podcast.
Liebe Angelika, schön, dass du heute bei uns bist.
Herzlichen Dank für die Einladung. Das war ja schon eine spannende Intro. Ich bin gespannt, ob wir klären, wie viele Stunden mein Tag hat.
Naja, du bist ja selbst erfahrener Podcast-Host. Weißt, wieso das Prozedere ist? Du vereinst ja viele Themen. Also wir haben einmal das Akademische, die akademische Welt. Wir haben das Thema der Medien, der Vermittlung und Politik und Gesellschaft. Und eigentlich wollten wir dir überlassen, über welches Thema du zuallererst reden möchtest. Aber da du gerade aus dem Bundestag kommst, beziehungsweise heute die große Abstimmung war über Schuldenbremse, ja, nein, Infrastrukturpaket, also alles das, was politisch in den letzten Wochen drauf und runter beredet wurde, wäre mein Vorschlag, dass wir mal kurz mit der Politik beginnen.
Wir können gerne mit der Politik beginnen. Also ihr habt ja so breit eingeleitet mit, was ich alles mache, in Anführungszeichen. Ich glaube, das Besondere für mich ist auch tatsächlich, dass diese Themen gar nicht getrennt gedacht und bearbeitet werden können. Also auch die Arbeit im Bundestag hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und gleichzeitig natürlich auch mit dem Zurückgreifen auf im besten Fall wissenschaftliche Daten und Fakten, die man nutzt für die Arbeit hier. Deswegen bin ich gespannt. Ich hoffe, wir meandern so durch die Themen, dass auch klar wird, wie ich diese Themen zusammen denke und bringe im Idealfall. Und ja, heute gerade im Bundestag ist ja auch so ein Thema, die Schuldenbremse, das so ein netzwerkartiges Thema ist. Also im Endeffekt wurde die Schuldenbremse ja gar nicht angefasst, sondern man hat sich quasi einen Sondervermögen geschaffen, das erlaubt, die finanziellen Spielräume um einiges zu erweitern. Ich glaube, der KTF ist sicher der interessanteste Bereich, gerade für Leute, die an der Bauwende oder an Transformation der Infrastruktur interessiert sind. Also es gab ja mehrere Slices, beziehungsweise in der Debatte heute ging es auch sehr, sehr stark um die Aufrüstung natürlich. Wir erleben ja gerade neben der Klimakrise auch noch diverse andere Krisen. Mitunter auch eine große Verschiebung in globalpolitischen Themenbereichen. Also die USA zieht sich zurück aus der NATO. Der Krieg, den Russland gestartet hat gegenüber der Ukraine, ist natürlich immer noch ein drängendes Thema, das in den letzten Jahren so viel verändert hat, von Energiepolitik bis hin zu Geldern, die wir jetzt freimachen. Und die Entscheidung heute war sicher eine Art Befreiungsschlag. Ich glaube, die Zeit hat vorher eine Eilmeldung gesendet, das größte finanzpolitische Experiment der Nachkriegszeit. Und ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, wie groß dieser Einschnitt ist, den wir hier gerade sehen.
Du sagst jetzt gerade, das sind einfach so viele Multikrisen, die gerade sind. Und sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren hat man die Dinge auch noch getrennt voneinander betrachtet. Da hat man sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, was jetzt Baukultur alles umfassen könnte, was eine gute Architektur ist. Und inzwischen haben wir ja ganz andere Themen, die auf dem Tisch liegen. Und da kommt ja wieder das zusammen, was du gerade gesagt hast. Die Themen verschränken sich, die kommen zusammen. Du kannst die Sachen gar nicht mehr separat voneinander denken. Du musst viel mehr vernetzt die Dinge zusammenbringen. Ist das was, was wir noch lernen müssen?
Ja, ich glaube, es ist beides. Weil auf der einen Seite ganz viele Fragestellungen auch extreme Tiefe und Fachkompetenz erfordern und gleichzeitig aber immer das Einbetten oder Rückbinden in ein größeres Netzwerk an Themen. Also die Bauwende, man kann natürlich reden über kreislaufgerechtes Bauen und das Gebäudeenergiegesetz meinetwegen und Wärmepumpen und es braucht eine tiefe Fachexpertise, um dann Entscheidungen abzuleiten. Aber man muss diese Entscheidungen natürlich rückbinden. In welcher Gesellschaft leben wir gerade oder wer kann sich dann die Wärmewende leisten? Also dann ist man auf einmal sofort bei einer sozialen Ungleichheitsdebatte, wenn man das quasi einbettet in den größeren Maßstab. Also ich glaube, die Fähigkeit, die man braucht, ist, beides bespielen zu können oder entsprechend Personen zu kennen, die die unterschiedlichen Maßstäbe gut verstehen und dann dieses Wissen zu vernetzen. Also ich habe, glaube ich, ein sehr, sehr großes Interesse an dieser Wissensvernetzung. Und natürlich kann man nicht selbst alles vollständig durchdringen. Aber Wissen, wen man fragen kann, ist von großem Vorteil.
Dann gehen wir doch mal konkret in die erste Frage. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Wohnungs- und Baupolitik für den Abgeordneten Kassem Taher Saleh. Auch in der neuen Legislaturperiode?
Auch in der neuen Legislaturperiode. Also Kassem ist wiedergewählt worden, das heißt auch, meine Stelle gibt's noch. Das ist sehr schön und sehr erfreulich. Und ich gehe in diese nächste Legislatur wahrscheinlich auch wieder in die Baupolitik. Es ist vielleicht eine ganz interessante Mechanik für alle zu erklären, die sich jetzt nicht so ganz alltäglich mit dem parlamentarischen Geschäft auseinandersetzen. Die Konfiguration der Ausschüsse, die bestimmt, wie sich dann auch Arbeitsgruppen innerhalb der Fraktionen, also der Parteien, organisieren, hat damit zu tun, wie die Konfiguration der Ministerien ist. Das heißt, es ist eine Art Spiegelung der Ministerien im Parlament. Und erst wenn feststeht, wie die Ministerien fallen, also wir haben uns jetzt ja so daran gewöhnt, dass es ein Bauministerium gibt, ne? Aber das gab es ja nicht immer so, sondern es war ja sehr lange angegliedert oder Stiefkind oder sonst irgendwohin sortiert. Und es kann sehr gut sein, dass das auch wieder sonst wohin sortiert, in Anführungszeichen, wird. Also dass die Union und die SPD, die kleine Koalition in Anführungszeichen, das nicht so beibehalten, sondern es wird spekuliert oder diskutiert, ob es nicht ein Infrastruktur-, Digital- und Bauministerium geben soll. Und je nachdem, wie sich das hinsortiert, hat das quasi Einfluss darauf, wie sich in der Fraktion bei uns dann die Arbeitsgruppen sortieren und wie die Themen verteilt und zugeteilt werden. Und natürlich, wenn Fachexpertise aufgebaut wurde in einem Abgeordnetenbüro, dann ist es schon oft so, dass das weitergeführt wird, weil es natürlich Sinn macht, auch für die Abgeordneten Wissen aufzubauen und das dann weiter zu verfolgen. Aber das steht eben noch nicht genau fest.
Was genau sind dann deine Aufgaben dabei? Wie arbeitest du dann diesem Arbeitskreis oder deinem Abgeordneten zu?
Also die Arbeit ist vielschichtig. Es gibt unterschiedliche Aufgabenbereiche, die grob gesagt vielleicht umfassen einmal das parlamentarische Abarbeiten von Prozessen, also parlamentarische Prozesse begleiten, Ausschussarbeit, Vorbereiten von Sprechzetteln, also die Themen am Schirm haben, tracken, was sind die Prozesse, die es gerade im Ministerium gibt. Und ich habe ja vorher gerade erwähnt, die Abgeordneten haben jeweils Themen und dann gibt es quasi so einen Blumenstrauß von unser Büro arbeitet an kreislaufgerechten Bauen, an dem Gebäudeenergiegesetz, an Holzbauinitiative und noch 15 Themen. Das heißt, zu diesen 15 Themen bin ich dann quasi immer auf dem aktuellen Stand, spreche mit Stakeholdern, mit beispielsweise der Architektenkammer, mit Architects for Future, mit irgendwelchen Holzbauverbänden und so weiter und so fort. Also man macht dann quasi auch die Stakeholderarbeit, holt Informationen ein. Wenn man weiß, es gibt eine Rede oder eine Debatte zu einem gewissen Thema, holt man auch sehr oft dann im besten Fall wissenschaftliche Daten und Fakten ein oder recherchiert natürlich auch Sachen und stellt diese Inhalte dann zusammen. Also es wird quasi einmal im parlamentarischen Betrieb eingespeist und dann aber natürlich auch oft in Reden oder Veranstaltungsvorbereitungen, die man dann auch macht. Und das ist aber immer so ein bisschen verschieden, je nach Team. Also es gibt auch Büros, die sind etwas anders aufgestellt, aber die wissenschaftliche Mitarbeit ist tatsächlich sehr fokussiert auf diese inhaltliche Zuarbeit und Vorbereitung der Themen und die Begleitung im Hintergrund. Und dann macht man natürlich auch innerhalb der Fraktion oft Arbeit oder arbeitet Positionen gemeinsam mit anderen Büros, weil sehr viele Themen Schnittstellenthemen sind. Also Gebäudeklasse E als auch großes Thema der letzten Legislatur, es leider ja nicht bis zum Ende durchgeschafft hat, sondern nur durchs Kabinett. Das war eine Zusammenarbeit mit unseren juristischen Experten, weil das Gesetz quasi gar nicht federführend im Bauausschuss lag, sondern im bürgerlichen Gesetzbuch. Und je nachdem, aus welchem Ministerium es kommt, geht es natürlich auch in unterschiedliche Ausschüsse dann. Das haben wir quasi nur begleitet und federführend war ein anderes Büro. Es ist auch ganz oft der Fall, dass eben Themen dann parallel durch mehrere Ausschüsse müssen und dann berät man natürlich auch mit den Kollegen, die das dann als berichterstattendes Büro betreuen.
Ich habe da gerade die Frage, wenn man dich kennt, weiß man, du bist da immer ein bisschen schneller unterwegs und ein bisschen zügiger und kommst gern schnell auch zum Ziel und zum Punkt. Jetzt, wo du im Maschinenraum der Politik sitzt, wie kommst du mit den Prozessen und der manchmal auch Langsamkeit der Prozesse da zurecht?
Also die Prozesse im Parlament scheinen zwar langsam, aber die Arbeit im Hintergrund ist schon sehr hoher Speed, würde ich sagen. Also gerade wenn Parteien in Regierungskoalitionen sind, es ist einfach schon enorm, wie viele Themen durchgeschoben werden oder was für eine Art von Schnelligkeit sich entwickelt in gewissen Prozessen. Allein deswegen, weil so viele Dinge parallel passieren. Wenn ich jetzt quasi als Angelika, die sicher auch so einen aktivistischen Anspruch im Sinne von aktiv sein und Dinge machen hat, auf Gesamtprozesse blicke, dann sage ich natürlich, oh mein Gott, die Sachen dauern so lange, total. Aber gleichzeitig in der Arbeit oder im Arbeitsalltag gibt es eine extreme Schnelligkeit auch aufgrund der Masse von Dingen, die passieren. Also wenn eine Sitzungswoche läuft, also die Woche, in der alle Parlamentarier da sind und quasi Tagen und Plenumssitzungen und so weiter sind, dann muss man schon, man trackt die E-Mails, parallel bereitet man Sachen vor, ich bin in einem Call und mache aber eigentlich, schreibe ich noch an was anderem. Also man macht permanent auch Dinge parallel und gleichzeitig. Der Alltagsspeed ist extrem hoch. Also das ist nicht nur gut, weil man natürlich gewisse Sachen auch nur in einer gewissen Oberflächlichkeit machen kann, aber da kollidieren quasi so unterschiedliche Schichten.
Wenn ich die aktivistische Angelika frage, von der wir ja auch wissen, dass sie sich mit vielen Dingen beschäftigt und durchaus provokant auch Fragen dazu stellt, was nimmst du dann jetzt aus dieser Arbeit in der Politik mit in wieder den Aktivismus, den du als Angelika pflegst?
Also ich habe in den letzten Monaten sehr viel über Möglichkeitsräume der Veränderung nachgedacht. Und man sagt ja immer so, na, wenn man irgendwie Mitte 20 ist, wenn man nicht links ist, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und wenn man mit Mitte 50 immer noch links ist, dann hat man auch was falsch gemacht, in Anführungszeichen. Also ich glaube, das Arbeiten in der Politik hat schon nochmal einen anderen Reality-Check gebracht. Im Sinne von auch dem Wertschätzen von Demokratie und Konsens und Konsensbildung. Mhm. Und das ist langsam, weil diese Sachen ausverhandelt werden müssen. Und es ist einfach, super linke Extrempositionen zu besetzen, weil das immer so eine starke Utopie ist, die ist quasi unangreifbar. Aber wenn man Dinge ermöglichen will und Mehrheiten für Veränderung finden will, dann ist es ein harter Kampf, der lange dauert, weil man Konsens herstellen muss. Also, und ich glaube, es hat aber beides seinen Wert. Also ich bin immer noch großer Fan von starken Utopien, weil die natürlich auf einer anderen Ebene etwas bewegen können im Umdenken. Also auch in der Kommunikation bin ich sehr große Freundin von starken, großen Utopien. Aber eben sehe schon auch den Wert in parlamentarischen Aushandlungsprozessen.
Um diesen Block der Politik vielleicht so ein bisschen abzuschließen, noch eine letzte Frage. Wie viel von dem, was du dir erhoffst, was notwendig wäre von Bauwende, Transformation innerhalb der Architektur, wie viel wirst du auch mit deiner Arbeit und wie viel wird der Bundestag in den nächsten 4 Jahren durchsetzen können, umsetzen können?
Sehr wenig. Also das sage ich jetzt vor der Legislatur. Es ist ja schon sehr spannend, weil es gibt dieses Muster, dass oft sehr stark verändernde Gesetzgebung von Parteien durchgetragen wird, die quasi eigentlich das Gegenteil vertreten. Also Vergleichspunkt Hartz-IV-Reform, die von der SPD durchgetragen wurde. Also extrem harte Einschnitte im Sozialbereich, die von eigentlich einer sozialdemokratischen Partei gemacht wurden. Wenn man mich fragt als Optimistin, würde ich natürlich jetzt sagen, wir hoffen jetzt darauf, dass die CDU die Erleuchtung im Wohnungssektor bekommt und darauf setzt, dass wir Sozialwohnungsbau brauchen, der bezahlbar ist und dass sie nicht VermieterInnenpolitik machen. Aber das ist eine Hoffnung, würde ich sagen. Ich gehe davon aus und wünsche mir, dass die AkteurInnen, die Lobbyarbeit machen, wie die Kammer und die Architects for Future weiter Druck machen. Und ich weiß auch, dass sie das machen werden. Also alle VertreterInnen, mit denen ich im Austausch bin, von Organisationen, die sich für die Bauwende einsetzen, sind natürlich sich auch bewusst, dass sie jetzt anders lobbyieren müssen. Was schon auch spannend ist, weil auf einmal andere Frames interessant werden und nach vorne kommen. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, die Bauwende nicht zu ideologisieren. Das haben wir ja leider sehr stark gesehen, auch mit der Heizungsdebatte, dass es auf einmal so aufgeladen wurde und die Wärmepumpe als der Feind im Keller angesehen wurde quasi. Aber die Wärmepumpe ist einfach eine Technologie. Die ist nicht grün per se, in Anführungszeichen. Also da wünsche ich mir, dass auch die Union irgendwie wieder zu ihrer Mitte findet. Ist, glaube ich, sehr offen, was passiert, weil auch europäische Politik natürlich einwirkt auf Deutschland. Die EPBD, European Building Directive, wird kommen. Also es gibt sehr viele Dinge, die passieren und wir müssen das Beste hoffen und dafür arbeiten, dass es vorangeht. Also es gilt ja nicht nur für mich, sondern für alle.
Jetzt mache ich einen total krassen Switch. Ich wechsle zur Kontextur. Ich wechsle zu der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir gerade leben. Höher, schneller, weiter. Und im Gegensatz zu ganz klassischen Magazinen, die einen sehr langen Vorlauf haben, die sehr lange brauchen, bis sie Dinge recherchiert haben, ist das, was ihr mit Kontextur und vor allen Dingen mit dem Social-Media-Portal von Kontextur macht, maximal schnelllebig. Und hat natürlich im Gegensatz zu den anderen Magazinen auch sofort direkten Response. Ist das auch so ein Teil der Antwort, wie man heute anders agieren muss?
Also ich glaube, man muss Kontextur einmal kurz einleveln. Für alle, die Kontextur nicht kennen. Also Kontextur ist ja nicht nur ein Instagram-Account, sondern eine Webseite, ein Podcast-Festival. Also Kontextur ist ein Gefäß für sehr viele Dinge, die Katharina, Benjamin und ich gemeinsam machen. Die Props zum Instagram-Account gehen vor allem an Katharina, die diesen Account seit 2017 aufbaut oder aufgebaut hat in dieser Größe. Und die vor allem auch ein wahnsinniges Händchen hat für diese ganzen Diskussionen, auf die du jetzt gerade auch hauptsächlich abgezielt hast. Also ich glaube, das Spannende an den Stories auf Instagram ist vor allem, dass es tatsächlich so einen aktiven Austausch mit der Community gibt. Also es gibt ja auch andere Accounts, die 100.000 FollowerInnen haben. Aber das, was Kontextur besonders macht, ist schon die Bindung und den krassen Austausch, den wir mit Leuten haben, zu Gehältern, zu Fragen, die ganz lange einfach gar nicht debattiert wurden. Und ich glaube, deswegen hat die Plattform oder das Netzwerk, das da drum entstanden ist, auch so eine Art Sogwirkung. Vielleicht eben auch gerade, weil es nicht nur ein klassischer Instagram-Account ist. Also wir sind ja keine klassischen Influencerinnen im Sinne von, wir halten ja nicht die ganze Zeit unsere Gesichter in die Kamera, also fast nicht. Sondern es ist tatsächlich sehr inhaltlich getrieben und auch getrieben von gewissen Themen, die vor allem uns auch immer interessiert haben und die wir auch gar nicht in den klassischen Architekturmedien gesehen haben. Also so kam eigentlich das Projekt überhaupt erst zustande. Und so agieren wir auch in allen anderen Formaten, die wir gerne machen wollen. Also eigentlich widersprechen wir gerade dieser Logik, die sozialmedial eigentlich gefordert wird. Also dieses, man muss höher, schneller, weiter, immer liefern und mehr und da, da, da. Also wir widersetzen uns in ganz vielen Aspekten auch den Anforderungen, die Social Media heute hat. Das sieht man auch, ne? Es gibt einige ganz neue Accounts, die sind super schnell irgendwie bei 50.000, weil sie Reels produzieren, weil sie Videos machen, weil sie quasi den Algorithmen folgen, die gerade gefragt werden. Und ich würde sagen, wir bleiben uns auf eine gewisse Art und Weise treu und machen so unser Ding. Und ob das jetzt auf Instagram passiert oder in anderen Formaten, ist eigentlich gar nicht primär das Wichtige. Also wir haben das auch schon öfter in unterschiedlichen Kontexten gesagt. Es kann auch gut sein, dass Kontextur irgendwann stirbt. Einfach weil, dann machen wir halt irgendwas anderes. Na, es ist ein Gefäß, um Dinge zu machen. Wir haben jetzt über den Bundestag schon geredet. Wir reden jetzt gerade über Kontextur. Es gibt ja auch noch andere Gefäße. Also ich arbeite ja auch unter meinem eigenen Namen. Und das hat alles so eine gewisse Pragmatik. Und das verbindet mich auch mit Katharina ganz stark, die ja auch noch quasi andere Dinge macht, die in Braunschweig an der TU bei Helga Blocksdorf am Lehrstuhl ist, die da Bücher macht, Konferenzen macht, die noch ein eigenes Büro hat. Also das ist quasi so eine Art von Spirit von, okay, wir machen jetzt einfach mal und wir probieren was aus. Und das wiederum ist, glaube ich, die Rückbindung sehr zu dieser Generation Internet. Also ne, wir sind so groß geworden, dass auf einmal die Türen aufgegangen sind. Katharina und ich sind mitunter die erste Generation, die klassischen Gatekeeper einfach überschritten haben, weil wir unser eigenes Netzwerk gebaut haben.
Aber das ist ja auch das Interessante daran, dass ihr Themen aufmacht, die sonst nirgendwo gespielt werden. Und dass sogar ich als Betrachter, der eigentlich gar nicht mehr in diesem Business so 100% verankert ist, weil ich habe kein Architekturbüro, ich mache keine Bauprojekte, trotzdem total neugierig bin, was die Leute sagen und immer wieder erstaunt bin, dass die Leute nicht mehr so total Tunnelblick bestimmte Themen verfolgen, sondern dass auf einmal ganz andere Themen virulent sind. Was ich der Generation gar nicht zugetraut habe, dass sie so viel Weitsicht haben, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
Ja und nein. Vielleicht um ein Beispiel zu bringen, der Podcast mit Lucien Padmanabhan, den wir vor 2 Monaten oder so veröffentlicht haben, war einer der erfolgreichsten Podcasts, die wir je produziert haben. Und es ist ein ganz klassischer Architektur-Podcast im Sinne von, wir reden mit Menschen, die Architektur machen im Architekturbüro, in dem klassischen Verständnis des Büros. Es gibt das Interesse an Seitenthemen, aber also auch um meine eigene Rolle zu reflektieren in diesem Gefüge, in dem ich unterwegs bin. Die Interessen, die ich habe, sind total eine Nische. Also natürlich beeinflussen die, was wir bei Kontextur machen, aber es ist auf gar keinen Fall Mainstream oder Masse und auch nicht massentauglich. Es ist viel zu politisch, viel zu nerdig, viel zu ökonomisch. Ich habe vollstes Verständnis, dass meine Nerdigkeit überhaupt kein Interesse bei vielen weckt, sondern tatsächlich auch diese Architekturfragen oder diese Kernfragen der Branche sind schon auch und immer wieder das, was zieht. Also auch ganz lustig, auf meinem eigenen Account, ich war vor kurzem an der TU als Gastkritikerin bei Anupama Kundu am Lehrstuhl und habe dann daraufhin ein ganz kurzes Posting gemacht mit ein paar Bildern von wunderschönen Architekturmodellen von Studierenden. Das ist mein erfolgreichster Post ever, ein klassisches Architekturmodell. Also man sieht auch, die Leute, die bei mir im Account sind, die größtenteils auch ArchitektInnen sind, interessieren sich schon auch sehr für Architekturthemen.
Jetzt muss ich ein bisschen kritisch mal nachfragen. Sonst ist dein Account und auch quasi Kontextur viel auch ein Sprachrohr, wo es darum geht, was sind die Arbeitsbedingungen in der Architektur? Also von Gehalt bis zu Arbeitsanforderungen und Stundenzahlen, die junge Menschen in Architekturbüros verbringen sollten. Es geht um Bürogründungen. Ich kriege das jetzt manchmal so im Alltag in Architekturbüros auch mit. Da sind jetzt die Bürochefs auch immer nicht ganz glücklich, dass ihr da plötzlich so Themen weckt bei den jungen Mitarbeitern. Das bringt so viel Unruhe in den Arbeitsalltag. Wie gehst du damit um?
Ich kann das sehr gut verstehen. Wir sind ja jetzt in einem Alter, also wir sind beide Mitte 30 irgendwo so rum. Und wir sind in dem Alter, wo man dann eben selbst in der Situation ist, wo man dann mal überlegt, will man jetzt vielleicht mal ein Team haben, mit dem man arbeitet, wo man sich dann selbst diese Fragen stellen muss. Ne? Wie bezahle ich die Leute, die für mich arbeiten? Was kann ich überhaupt ausgeben dafür? Was müssen die leisten, damit die reinbringen, was ich ausgebe? Also ich kann das auch aus einer persönlichen Perspektive verstehen, dass das nervig ist, wenn man informierte MitarbeiterInnen hat, weil dann muss man mit ihnen streiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Nervigste. Also es ist mein Gefühl auf jeden Fall, das Genervtsein kommt nicht daher, dass das Thema per se blöd ist, sondern eher, dass man auf einmal in eine Auseinandersetzung gehen muss, weil es eine größere Informiertheit gibt auf der anderen Seite. Und das hat auch was mit dem Arbeitsmarkt zu tun, der sich inzwischen ja auch schon wieder geändert hat. Das muss man auch sagen, dass es eine Phase gab, wo Arbeitnehmerinnen sich sehr gut aussuchen konnten, wo sie hingehen. Und dann natürlich, wenn du quasi den Druckpunkt Gehalt selbst setzen kannst und dann auch noch aussuchen kannst, wo gehst du hin und dann in der Branche arbeitest, wo grundsätzlich die Honorare schwierig sind, dann ist es natürlich nervig, wenn man dann in Konfliktsituationen gerät, wo man dann diskutieren muss. So, das finde ich selbst auch nervig. Gleichzeitig finde ich die Debatte aber schon wichtig und auch gerade wichtig für junge ArchitektInnen oder gerade noch Studierende, um auch zu verstehen, dass die Debatte ja gar nicht stoppt bei, was ist jetzt mein Praktikumsgehalt, sondern dass es wirklich darum geht, was sind die Honorare und was sind die Arbeitsbedingungen der Branche. Und das schließt ja ArbeitgeberInnen mit ein. Und das versuchen wir schon sehr stark. Und ich glaube, das kommt auch bei vielen Leuten, die selbst ein Büro haben, an, dass es uns nicht darum geht, per se einfach nur den Finger auf jemanden zu zeigen, sondern eigentlich schon die systemische Debatte aufzumachen und zu sagen, ja, okay, wenn es jetzt diesen Konflikt immer gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wo müssen wir denn eigentlich noch hinschauen, um diesen Konflikt mal aufzulösen? Also das ist schon auch ein Anliegen, das wir sehr stark haben.
Und ich glaube, das brauchen wir definitiv. Ich habe gerade den Newsletter vom Architektenblatt bekommen und da hatte so eine junge Architektengeneration eine wechselnde Kolumne. Und in dem letzten Newsletter wurde vorgestellt, wie sich Honorare zusammensetzen, beziehungsweise was eigentlich ein Stundenlohn eines Mitarbeitenden ist und was dann alles noch so on top kommt, ne? Und das fand ich total krass, dass man das heute noch erklären muss. Aber da kommt natürlich wieder, die Ausbildung ist eine andere. Ökonomische Grundlagen werden dort nicht gelegt, Berufsführung wird nicht gelehrt. Also ich wüsste auch nicht, wie man das lehren könnte. Früher hat man so per Learning by Doing ist man reingerutscht über einen Wettbewerbsgewinn, hat sich das irgendwie so drauf geschafft und hat ganz schön viele Erfahrungen machen müssen, bis man an einem gewissen Punkt ist. Heute ist die Informiertheit eine andere und da clashen einfach auch diese Welten aufeinander.
Diese Informiertheit bringt natürlich auch im besten Falle Verantwortung mit sich, ne? Also es ist auf beiden Seiten, wenn es ein Verständnis darüber gibt, wie wenig Geld in Anführungszeichen reinkommt, lässt sich ein besseres Verständnis herstellen, auf der einen Seite, wieso die Löhne so sind, aber vielleicht auch mal sagen, okay, ja, dann muss man halt aktiver in die Akquise gehen. Es hat immer alles Vor- und Nachteile. Ich bin per se immer eine sehr große Vertreterin von Transparenz oder von Offenlegung von Dingen, weil man dann einfach anders drüber diskutieren kann. Also das ist zumindest ein Standpunkt, den wir auch sehr aktiv versuchen so zu machen, dass es wirklich darum geht, gemeinsam zu lernen, dass man dann die Dinge halt informiert debattieren und auch drüber streiten kann. Also es gibt ja auch nicht die eine Lösung, sondern es gibt ganz viele Optionen. Manche junge Büros sagen, okay, ihr seid jetzt alle Teilhaber, ihr müsst jetzt quasi mitakquirieren. Und andere sagen, nee, die unternehmerische Verantwortung ist ganz klar bei mir und vielleicht, ich möchte auch gar keine Transparenz. So ist es jetzt. Wir sagen ja nicht, das eine ist schlechter oder besser, sondern es geht eher darum, einfach zu sagen, so, das sind die Dinge, über die man jetzt mal streiten kann.
Ein anderes streitbares Thema aus eurem Podcast, der an dieser Stelle auch wirklich zu empfehlen ist immer, war das Thema MeToo in der Architektur, was ihr da angesprochen habt. Und so ein krasser Spagat zwischen Unschuldsvermutung und Voyeurismus hat auch Wellen geschlagen. Wie ist das bei euch angekommen und wie verfolgt ihr das Thema noch weiter?
Das Zurückkommen zu uns war tatsächlich gar nicht so einfach, das abzufangen. Also wir wurden daraufhin schon auch sehr aktiv dann nochmal kontaktiert von unterschiedlichen Menschen. Also Personen, die sich teilweise bedankt haben, dass wir das endlich mal irgendwie auf die Agenda gesetzt haben. Auch Menschen, die uns ähnliche Fälle dann aus der eigenen Erfahrung heraus geschildert haben. Auch sehr ausführlich geschildert haben tatsächlich. Also gab es E-Mails und Telefonate zu. Und das war schon auch was, wo man sagen muss, das konnten wir so in dieser Art und Weise gar nicht auffangen. Also das haben wir, glaube ich, auch im Podcast erwähnt. Also wir haben die beiden Beiträge auch mit juristischer Beratung gemacht. Und die Nachbetreuung von Personen, die uns dann kontaktiert haben, haben wir abgegeben an Menschen, die das wirklich können. Also Katharina und ich haben ja auch keine klassische journalistische Ausbildung. Das heißt, wir versuchen natürlich im besten Sinne und mit dem Wissen, das wir uns selbst erarbeitet haben, vorzugehen, die Recherche ordentlich nach journalistischen Standards natürlich zu machen. Aber wir haben natürlich keine Redaktion im Rücken, die 3 Justiziare hat und irgendwie das alles auffangen kann. Das heißt, wir mussten quasi auch in diesen Nachkontakten dann das einfach abgeben, vertrauensvoll, auch den Menschen gegenüber, die uns da kontaktiert haben. Also es gab natürlich dann eine sehr starke Aufladung, sehr wahrscheinlich auch, weil wir 2 Frauen sind. Und ein sehr großes Vertrauen uns gegenüber. Und dann kamen eben diese Leute mit ihren sehr persönlichen Geschichten auf uns zu. Und dann mussten wir schon sagen, also wir würden das jetzt gerne abgeben, weil wir können das nicht leisten. Aber was man natürlich auch schließen kann daraus, dass sich sehr viele Menschen darauf dann noch persönlich gemeldet haben, ist, dass dieses Problem kein Einzelfall ist. Was, glaube ich, der Podcast ja auch deutlich macht. Also die Bandbreite von Machtmissbrauch bis hin zu tatsächlichen tätlichen Übergriffen ist natürlich auch sehr groß und auch in der Abstufung schwierig, in Anführungszeichen, also auch juristisch schwierig, weil bei ganz gewissen Dingen wie Machtmissbrauch ist einfach auch nicht justiziabel. Aber es ist schon sehr klar, dass es sehr verbreitet ist in der Branche, wenn so ein Podcast solche Wellen schlägt und auch solche Rückmeldungen bei uns dann noch erzeugt.
Ihr habt ja auch 2 Folgen draus gemacht. Also da hat man ja schon gesehen, dass es einfach ein ganz großes Thema ist und dass man sich die Mühe machen muss, das von den verschiedenen Seiten auch zu beleuchten, dass es zu kurz gegriffen wäre, einfach nur einen anzupinkeln, sondern eben auch Hintergründe oder auch die verschiedenen Sichtweisen noch mit reinzubringen. Und ja, es ist eine große Verantwortung, die ihr euch da auch aufgeladen habt.
Und ja, was man vielleicht auch nochmal sagen muss, ist natürlich, dass sehr viele Leute ja auch gar nicht gesprochen haben. Also man redet natürlich so, also wir kriegen schon auch sehr viele Sachen zugespielt auf die eine oder andere Weise. Aber wenn es dann drum geht, tatsächlich zu sprechen, ist es natürlich eine ganz andere Situation, weil man sich damit natürlich auch selbst vulnerabel macht und sehr viele Leute das gar nicht können, allein aus finanziellen Gründen, weil man natürlich einen Job riskiert, weil man weitere Stellen riskiert, weil man natürlich auch gebrandmarkt ist, wenn man solche Themen auf den Tisch hebt.
Bevor wir jetzt gleich in den dritten Akt unseres kleinen Schauspiels übergehen, Noch eine letzte Frage zu dem Thema Kommunikation und zu eurem Podcast. Ihr macht demnächst ein Podcast-Festival. Coole Idee. Sollten wir uns auch überlegen für unseren Podcast. Was habt ihr vor in Basel?
Also das Ziel war, ein bisschen mehr Popkultur in die Architektur zu bringen und eine coole Veranstaltung zu machen, Leute. Also ich habe ja vorher schon so einen kurzen Einblick gegeben, in welche Formate Kontextur so abdeckt. Und tatsächlich, es gibt so eine Art Müdigkeit gegenüber Instagram, eben weil sich sehr viel verschoben hat, weil sie Logen verschoben haben. Und auch nach Covid, also das ist ja jetzt schon eine Weile her. Aber es gab den Wunsch, eine echte Erfahrung zu schaffen für Leute. Und ich bin ja dadurch, dass ich an der ETH war und auch vor Ewigkeiten mal ein Praktikum in Basel gemacht habe und irgendwie so zwischen Zürich und Berlin auch die ganze Zeit unterwegs bin, sehr vernetzt inzwischen in beiden Ländern. Und wir wollten einfach mal wieder so Leute zusammenbringen zu einer coolen Veranstaltung mit coolen Leuten. Deswegen haben wir ein großartiges Line-up gezaubert für diese beiden Tage, am 30. und am 31. Mai. Also für alle, die Biennale am Anfang Mai mitmachen, ist genug Zeit, sich auszuruhen, um dann nach Basel zu fahren zu uns und nachzubesprechen, was da alles so passiert ist. Die Idee war wirklich einfach, Leute zusammenzubringen, eine Erfahrung zu schaffen. Katharina hat die total großartige Konferenz Constructive Disobedience mitorganisiert und ich durfte zu Gast sein. Und es war so ein schöner Moment. Diese Konferenz hat so viele Verbindungen geschaffen. Und eigentlich gab es den Wunsch, sowas nochmal zu machen, aber eben nicht so in dieser Konstruktionsbubble verankert, sondern eher mit Themen, die uns interessieren und umtreiben. Und der Podcast lag einfach wahnsinnig auf der Hand. Also kommt alle vorbei, es gibt noch Tickets, ihr müsst einfach auf die Website schauen, da steht alles.
Also befindet sich die Aufmerksamkeitsökonomie genauso wie die Architektur in einer Krise und wir brauchen neue Wege.
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt zu allem sagen muss, es ist in der Krise. Würde ich sagen, da gibt's echtere Krisen wie Krieg und Konflikt auf der Welt. Also ich glaube, man muss die Architektur jetzt nicht totsagen und auch die Architekturkommunikation nicht totsagen. Man kann einfach Sachen machen, die geil sind. Das machen wir.
Das passt jetzt zur aktivistischen Angelika, passt das aber gar nicht, dass du sagst, man kann das auch einfach machen, weil es schön ist oder Spaß macht.
Nein, da hat man mich ganz falsch verstanden. Also ich glaube tatsächlich, dass es ein essentieller Punkt ist, dass die Sachen, die man macht, Spaß machen. Also alleine aus einem individuellen Antrieb heraus. Es wird auch ganz oft von Studis gefragt, so Angelika, wieso, was machst du alles so? Und schon ein essentieller Punkt oder wieso ich diesen Wahnsinn so machen kann, wie ich ihn machen will, ist, weil ich das wahnsinnige Privileg habe, dass 90% der Dinge, die ich mache, mir wirklich wahnsinnig viel Spaß machen. Und natürlich, ich bin auch mal genervt, wenn irgendwie was nicht funktioniert bei der Organisation vom Podcast-Festival oder keine Ahnung, wenn jemand eine nervige E-Mail schreibt. Aber grundsätzlich die unterschiedlichen Rollen und auch das Gefüge der Rollen, das ich mir geschaffen habe, ist schon super krass erfüllend, sonst könnte ich es in der Art und Weise, in der ich das mache, auch gar nicht machen. Also schon dieser hedonistische, es muss auch Spaß machen Aspekt hat, glaube ich, schon auch sehr viel damit zu tun, dass ich so viele Dinge mache.
Jetzt haben wir unser drittes Thema, das Akademische. Wie würdest du da jetzt die Überleitung hinmachen?
Nennen wir es inhaltliche Vertiefung, weil akademisch arbeite ich gerade nicht, aber die inhaltliche Vertiefung der Themen, an denen ich Interesse habe, die bilden eigentlich das Fundament. Also das ist eigentlich das, was unter allem liegt. Also man kann ja keine inhaltliche Arbeit machen, wenn man nicht inhaltliches Interesse hat und sich auch vertieft in gewisse Dinge. Ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren war das schon auch der Kampf, quasi die Rollen, die ich habe, so hinzuschieben, dass ich wirklich diese inhaltliche Arbeit machen kann. Also dieses Wohnungsthema oder die Bauwende, wir ziehen es mal vom Inhalt auf. Also ich arbeite eigentlich schwerpunktmäßig an 2 großen Themen. Das ist die Wohnungswende und die Bauwende. Also auch hier im Bundestag hauptsächlich an dem Bauwendeaspekt, nicht so sehr am Wohnaspekt. Aber die Dinge überlagern sich natürlich und haben vor allem auch sehr viel damit zu tun, wie wir unsere Gesellschaft sehen im Sinne von Ungleichheit, im Sinne von sozialen Aspekten. Das heißt, das ist quasi das, was inhaltlich am Tisch liegt. Und dann habe ich sehr lange danach gesucht, wo ich gut reinpasse, so dass ich an diesen inhaltlichen Themen arbeiten kann, im besten Fall politisch. So. Und dann kam diese Bundestagsstelle natürlich irgendwie. Und bei Kontextur kann man immer mal wieder so Sachen rausschneiden. Beziehungsweise bevor ich im Bundestag war, habe ich das an der ETH machen können. wo man sich so im gewissen Rahmen auch an Lehrstühlen austoben kann oder natürlich auch seine eigenen Themen hineingeben kann. Und das war auf der einen Seite bei Arno Brandlhuber im Lehrstuhl, wo auch sehr viel Verschneidung zwischen Argument und Policy stattgefunden hat. Und dann später bei Mariam Kamara-Issoufou am Lehrstuhl, wo die Ausrichtung stärker im Rahmen postkolonialer Diskurs und Bauwendethemen war. Die Inhalte oder das inhaltliche Arbeiten ist tatsächlich für mich das, was alles zusammenbindet und wo ich halt sehr viel rausziehe oder auch wo die Interessen dann einmal herkommen, wo Inhalte herkommen. Wenn man viel liest und sich interessiert, dann sprudelt ja quasi das Restliche einfach so raus aus einem.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass diese Wicked Problems, vor denen wir stehen, durch diese Überschneidung der verschiedenen Themen lösbarer ist, weil man für jedes so Einzelansätze hat, wie man sich was nähern kann. Also man steht nicht vor dem großen Berg und denkt, um Gottes Willen, nicht besteigbar, sondern du pickst dir die verschiedenen Themen raus, um vielleicht auch im Kleinen zu Schritten zu kommen, wie man Dinge angehen könnte.
Das Nachdenken über, wie kann man Transformation und Wandel vorantreiben, kann natürlich auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Also macht man das von innen, macht man das von außen, macht man das in großen Strukturen oder macht man das als freies Radikal? Also da gibt's auch Theorie zu, ne? Wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert Veränderung? Also das habe ich mir jetzt nicht alleine ausgedacht, da kann man sich auch einlesen, das ist super spannend. Und das hat schon eine Rolle gespielt auch in, wie bewege ich mich fort? Also ich sage immer, meine Arbeitsbiografie ist so ein bisschen Prinzip Praktikum. Also ich hüpfe in Dinge rein und schaue, ob es cool ist, ob ich funktioniere in diesen Kontexten oder nicht. Ich habe an der ETH auch mitarbeiten dürfen an der Revision des Curriculums, mitunter als...
Als freier Radikal?
Nee, da würde ich sagen, da war ich eher innerinstitutionelle Diplomatin. Und das war tatsächlich auch der erste Schritt hin zur Politik. Also das war tatsächlich ein Austesten, kann ich diese diplomatischen Prozesse aushalten? Also bin ich okay damit, Konsens zu finden? Also halte ich auch diese... Uwe hat das vorher gesagt, das sind ja so Prozesse, die dauern so lange. Gibt es da dann wirklich Wandel? Bin ich mit dem zufrieden? Also bin ich okay, wenn dann noch so ein bisschen was Besseres rauskommt als das, was wir davor hatten? Das im Bundestag ist was Ähnliches. Ich bin hier schon auch mit einer Idee davon, was ich lernen und was ich mitnehmen will. Und es wird ja immer gerne geredet, auch in Architektinnenkreisen, man muss jetzt politisch sein und man muss dies und man muss das. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich nicht drüber reden will, sondern die Sachen ausprobieren will und sehen will, was es eigentlich wirklich heißt. Was heißt Lobbyarbeit? Was heißt parlamentarischer Prozess? Also ich bin schon auch an einem gewissen Punkt sehr müde gewesen. Also ich habe am Anfang gesagt Theorie, aber ich war an dem Punkt schon auch sehr müde von man redet drüber, was die Expertise bla 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 ist, sondern ich wollte die Sachen halt einfach machen. Und das ist so der Approach, mit dem ich so ein bisschen durch das Leben gehe. Mal ausprobieren, ob das funktioniert und ob ich das mag und ob ich das kann und dann rausziehen, was gut passt für mich.
Wo siehst du dich denn selbst in 5 Jahren?
Das kann ich jetzt nicht verraten, das sind zu große Pläne. Aber ich arbeite schon sehr spezifisch darauf hin, dass ich weiter noch mehr Freiheiten habe, an den Dingen zu arbeiten, an denen ich arbeiten will. Also ich werde auch weiter an der Bauwende und an einer klima- und sozialgerechten Transformation des Bau- und Wohnungssektors arbeiten, auf jeden Fall. Ich werde weiter in die Politik gehen oder weiter in der Politik bleiben.
In aktiver Rolle oder im Backoffice?
Also ich werde nicht in die Front Row gehen, auf gar keinen Fall. Ich werde nicht Politikerin werden, aber ich richte mich gerade schon aus in Richtung mehr Politik beraten. Also tatsächlich aus der Wissenschaft heraus im besten Fall, also gut wissenschaftlich fundiert, so aufbereiten, auch kommunikativ aufbereiten, dass man die nächsten Schritte möglichst gut gehen kann. Da tut sich jetzt auch gerade einiges. Meine Freiberuflichkeit wird stärker ausgebaut in diese Richtung. Also wer Interesse dazu hat, mit mir zu sprechen, kann sich gerne melden. Man findet mich im Internet.
Und dazu kommt dann immer noch jeden Samstag auf dem Spinningrad.
Das darf man nicht verpassen. Man kann auch mit mir Sport machen. Bei besten Techno. Muss man aber ja googeln. Das sei jetzt nicht mehr zu.
Liebe Angelika, ganz, ganz vielen Dank, dass du uns einen Einblick in deine Arbeit, in dein Tun gegeben hast. War hochspannend, hochamüsant auch mit dir. Vielen, vielen Dank. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch vielen Dank für ihre Zeit und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks.